Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zur neuen Episode von der Schwerterschmiede, dem allseits bekannten Schalke-Podcast. Wir haben heute wieder ein Duo, bestehend aus mir, Fabi, und dem lieben Benno.
Was geht? Lang nicht mehr hier gewesen tatsächlich, haben wir gerade schon drüber gesprochen, schon ein paar Wochen her.
Ja, im Real Life haben wir uns ja gestern gesehen, deswegen, ich wollte jetzt schon eingreifen, dass du das lang nichts mehr gehört, aber das ist ja nicht so ganz wahr.
Nee, seit jetzt hier im Podcast länger nicht mehr gehört.
Ja, 5 Wochen hattest du gesagt, ne? Oder 5 Folgen
vielmehr. Ja, so roundabout, also ich weiß jetzt nicht zu 100%, aber so gefühlt auf jeden Fall, ja.
Ja, du kommst direkt zum richtigen Zeitpunkt zurück. Es gibt viel Redebedarf über Schalke 04. Wir können ja erstmal locker, flockig reinstarten. Wie war dein Wochenende? Wir haben jetzt Montag, heute ist noch Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Wie war dein Wochenende, Benno?
Ja, war eigentlich ganz entspannt bis zum Sonntag. Also ich bin jetzt umgezogen, bin dann aber jetzt übers Wochenende wieder die Heimat gefahren. Dort ein bisschen Zeit mit Family verbracht und ja, dann auch Sonntag eben zum Schalke-Spiel gefahren. Das war so, würde ich sagen, mehr oder weniger das Highlight oder zumindest das, was am meisten passiert ist am Wochenende bei mir. Genau, was dann passiert ist, da können wir ja dann gleich nochmal konkret drauf eingehen. Aber bei dir war es, glaube ich, du hast ein bisschen mehr gemacht, ne?
Ja, ich war eigentlich das ganze Wochenende auch im Pott unterwegs, nur bei den lieben Bekannten Alex und bei Hannes, den der ein oder andere vielleicht auch kennt. Alex kam aus Berlin rübergefahren, eigentlich nur fürs Schalke-Spiel, aber der ist dann Freitag schon im Pott angekommen bei einem Kollegen und ja, haben wir da das ganze Wochenende verbracht. Ich wollte eigentlich auch nur eine Nacht bleiben, aber dann war ich dann doch 2 Nächte dort. War auf jeden Fall super entspannt. Wir haben viel, viel gelabert, viel gelacht.
Ich dachte, im ersten Moment dachte ich, dass Alex bei dir untergekommen wäre und gar nicht bei Hannes.
Ich habe es ihm auch angeboten, aber zu dem Zeitpunkt ja, kam Hannes mir schon zuvor. Und ja, da stand schon fest, dass er bei ihm pennt. Aber war ja auch klüger, ne? Dadurch, dass der Weg von Hannes zur Arena, so glaube ich, 10 Kilometer nur.
Ja.
Also ungefähr, auf jeden Fall nicht weit. Und eigentlich drehte sich alles ums Schalke-Spiel, aber dadurch, dass ja, Alex eben von so weit her kam, hatten wir viel Zeit, über vieles zu labern, haben NFL geguckt, haben viel FIFA gezockt, also zumindest die Jungs, noch mit ein paar anderen Kollegen in Witten getroffen. Also wir haben viel, viel gemacht. Mit Alex war ich ja noch im Zentro in Oberhausen, der ein oder andere kennt das bestimmt. Und es war richtig brechend voll. Also es war jetzt nicht mein erstes Mal da. Ich war da schon öfters, aber so voll war es auf jeden Fall noch nie. Wir brauchten erstmal, ich glaube, wir haben für 2 Kilometer 20 Minuten gebraucht am Ende, weil sich das so gestaut hat. Und da gibt es so ein Parkhaussystem, wo du, also es gibt ja, glaube ich, 8 Parkhäuser so ums Zentrum, also mehr als genug eigentlich. Und du hast so eine Anzeigetafel, wie viele freie Plätze da sind, damit du weißt, lohnt sich das jetzt da reinzufahren oder nicht. So, und da stand dann irgendwie 19 oder so und ja, ich musste erstmal ein paar ganz gefährliche Manöver überhaupt fahren, um da irgendwie eine Chance zu haben, reinzukommen. Also da habe ich mich auch nicht ganz der StVO entsprechend verhalten. dann stand da irgendwie 19 Plätze frei. Ich denke, komm, fahren wir rein. Und das Problem war, dieses System hatte ein paar Autos, die geparkt hatten, nicht als parkend erkannt. Sprich, da war ein grünes Licht über dem Parkplatz, obwohl da ein Auto stand. Und das waren halt eigentlich auch alle Plätze, die die Anzeige angezeigt hat. Das war echt ein Kampf, ne? Und dann hatten wir halt Glück, dass wir aufs Parkdeck gefahren sind und einer gerade rausgefahren ist und wir dann den Parkplatz benutzen konnten. Das war echt krass.
Also, ach, war wirklich nur auf dem Parkdeck dann quasi noch einer frei?
Ja, zugegebenermaßen 2, der da vor uns hat auch dann direkt einen abgesnackt. Aber ja, es war dann wirklich nur auf dem Parkdeck von Parkhaus 7 waren wir, glaube ich. Wie gesagt, gibt 8 insgesamt. Man hätte bestimmt irgendwo einen freien gefunden, aber die Schar an Leuten, die auf einmal dahin wollte, die hat nicht das abgedeckt, was gleichzeitig abgefahren ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder da ohne Probleme einen Parkplatz gefunden hat, weil für uns war das schon ein Riesenkrampf. Aber ich weiß nicht, warst du mal im Zentrum? Kanntest du das? Kennst du das?
Also ich kenne das, aber ich war tatsächlich noch nie dort. Wir hatten mal, weiß ich, kennst du das von der Schule früher, so Wandertag?
Ja.
Da haben immer so ganz viele Mädels immer vorgeschlagen, dass man auch in Zentro und Wandertal machen kann, damit die da den ganzen Tag shoppen können. Ist aber nie, hat nie stattgefunden. Also Ja, aber ihr habt ja ordentlich eingekauft, wie ich gehört habe.
Ja, wir ist zu viel gesagt, ne? Ich habe ja
Ach so, hat Alex gar
meine
nichts
Karte brennen
gekauft.
lassen. Nee, Alex war nur meine Kaufbegleitung.
Ach so.
Bei Hannes war auch irgendwie die Oma zu Gast und die ist halt nicht mehr so ganz fit auf dem Bein und hat halt gesagt, hol Alex ab und nimm den mit so. Weil der kannte das ja auch nicht. Und selbst Alex als Berliner, also wo man meint, in Berlin ist alles am größten so in Deutschland, der war auch beeindruckt von der Größe vom Zentro. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da in der Nähe wohnt, dahin zu fahren. Ich meine, die meisten werden das mal bestimmt gehört haben. Ist auf jeden Fall ein riesen Einkaufskomplex. Da gibt es wirklich, also wirklich, wirklich alles. Sowohl was Fashion angeht, als auch die Coca-Cola-Oase. Da kannst du wirklich alles essen. Also von den üblichen Fast-Food-Ketten über indisches Essen zu Thai-Curry und also wirklich alles. Ne? Curry-Kal ist auch noch da.
Kannst du dich
Ja,
drin
wir haben dann.
verirren?
Da kannst du dich komplett drin verirren, wirklich. Also, wenn du mal richtig einkaufen willst und du sagst nicht, okay, ich brauche einen Pulli, weil dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber wenn du sagst, ey, ich habe Betrag XY und ich würde gern, keine Ahnung, ein paar Klamotten, vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Bücher, ein paar Möbel, wobei Möbel weiß ich jetzt nicht, wie gut das da ist, aber auf jeden Fall, du sagst, ich will ein paar Sachen mehr holen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt da, glaube 200 oder 250 € ausgegeben für ein paar Klamotten. Ja, also. Da gibt es für jeden was, wirklich, auch preistechnisch. Ne? Also gibt Zara, H&M, wenn wir dann eine Stufe höher gehen, was weiß ich, JD Sports, Snipes, aber halt auch Hugo Boss, Lacoste und solche Sachen. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht mein Klientel, aber da gibt es wirklich für jeden was. Und ja, es war ex extrem voll, aber so schlimm war es auch nicht. Gibt auch einen Schalke-Shop, auch einen Dortmund- und Bayern-Shop, aber ja, da war ganz
Ja.
lustig, kann ich ja noch kurz erzählen. Alex hatte noch die Cola übrig, weil wir erst was essen waren, weil wir so hungrig waren, weil wir so lange unterwegs waren. Und war wirklich so ein Minischritt im Shop drinne. Und dann ging wirklich die Schalke-Shop-Mitarbeiterin von ganz hinten aus der Kasse ganz nach vorne, nur um Alex zu sagen, dass er nicht mit Getränk in den Shop rein darf. Was er natürlich wusste, aber der hat jetzt auch nicht da an den Klamotten rumgefummelt oder so, sondern war dann eben genau in der Eingangstür. Er geht wirklich einen Minischritt zurück und sie sagt, ja, so ist in Ordnung.
Ja, es sind
Aber gut.
irgendwelche Vorschriften, die die dann da befolgen müssen, ne?
Ja, ey, nein, ich mach dir ja gar nicht den Vorwurf. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du im Einzelhandel oder in meinem Fall so Gastronomie, wenn du dich einfach an die Regeln, die halt existieren, halten musst, ne? Sonst kriegst du halt, bist du halt der Gelackmeierte, ne?
Hast du mal in der Gastro gearbeitet?
Ich habe mal in der Gastro gearbeitet,
Das wusste
ja.
ich gar
Mit
nicht.
16 habe ich in einem Restaurant hier bei mir im Ort gearbeitet, aber nicht so lange, ein paar Monate nur, weil das war auch irgendwann mir zu blöd. Da habe ich teilweise mit einer anderen Kraft eine ganze Hochzeit abdecken müssen. Und das war halt immer Wochenende. Und ja, war. Du hast eigentlich gutes Geld gemacht, gerade für das Alter, aber es war halt extrem stressig, muss ich wirklich sagen. Also, du gehst rein und raus, Küche rein, Küche raus. Du hast eigentlich keine 2 Minuten, um mal kurz durchzuschnaufen, so die ganze Zeit in Bewegung. Ja, ich war nicht so mein Fall. Also, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die da arbeiten.
Ja, für mich wäre es auch nichts.
Gut, dann kommen wir mal zum Wesentlichen. Wir waren ja beide im Stadion. An dieser Stelle nochmal danke für die Karte, lieber Bennett.
Kein
War ja
Problem.
dir zu verdanken.
Aber ich habe gehört, man kommt auch so ganz gut in die Nordkurve, auch ohne Nordkurventicket.
Das hast du jetzt gesagt. Also von solchen Sachen habe ich noch nie gehört. Wie war denn so dein Spieltagsgefühl? Du hast ja immer ein gewisses Gefühl, eine gewisse Atmosphäre, wenn du zum Stadion anreist. Wie war das bei dir so an dem Tag?
Ich sag dir ehrlich, ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Also irgendwie, ich hab da noch im Vorfeld mit meinem Vater drüber gesprochen, so vor ein paar Jahren war das wirklich bei jedem Schalke-Spiel, dass ich schon irgendwie einen Tag vorher schon irgendwie nur an Schalke-Spiel gedacht habe. Bei mir ist es inzwischen nicht mehr so krass. Entsprechend habe ich auch nicht vor jedem Spiel jetzt irgendwie so eine krasse Gefühlslage oder so. Nur diesmal war ich mir irgendwie so, ich hatte ein gutes Gefühl, ich habe gedacht, yo, wir machen das heute. Aber vielleicht auch einfach mit einem Hoffnungsgedanken verbunden, weil ich mir dachte, ja, wir müssen dieses Spiel jetzt auch eigentlich gewinnen. Weil das eben die Spiele sind, die man im Abstiegskampf gewinnen muss und für sich entscheiden muss und wo man die Punkte holt, weil ich glaube, dass das auch die Devise so innerhalb des Vereins ist, weil man sich gegen größere Vereine oft nicht so viel Hoffnung macht, Punkte zu holen. Ist dann jetzt leider nicht so gekommen mit den 3 Punkten. Aber prinzipiell hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wie sah es bei dir aus?
Ja, erstmal war ich extrem müde an dem Tag, weil wir wieder bis 5 Uhr da am Hexen waren. Wir haben uns irgendwelche Dokus reingezogen. Und ich wurde erst richtig wach, als es zur Arena ging und du ein bisschen Stadionluft einatmen kannst. Aber ich war auch der festen Überzeugung, ey, Heimspiel gegen Augsburg, das machen wir heute so, ne? So klar, Derby-Frust war immer noch ein bisschen da, aber defensiv war das ja eigentlich eine solide Leistung und Augsburg hat auch nicht viel gerissen, fand ich, in den Spielen. Klar, die haben Bayern geschlagen, die haben Leverkusen geschlagen, aber mit was für Waffen, ne? Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass wir da defensiv gut gegenhalten können und gerade im eigenen Stadion mal ein Statement setzen im Abstiegskampf und dann direkten Konkurrenten die Punkte klauen. Ja, leider Gottes kam es dann am Ende anders. Aber bevor wir zum Ergebnis oder zu den Toren kommen, erstmal kurz zur Aufstellung. Gab es überhaupt eine Änderung? Außer, also
Polter.
klar, die Doppelspitze, ja, stimmt, klar, die Doppelspitze, Terodde und Polter. Aber ansonsten hinten und im Mittelfeld war das eigentlich gleich, wenn ich hier gerade gucke.
Nee,
Oder hat
Aujan für
Aujan, nee,
Mohr.
stimmt, Aujan für Mohr, genau, hast recht. Und Matrichani hat auch wieder auf der rechten Seite gestartet. Doppel-Innenverteidigung aus Vandenberg und Yoshida. Doppel-Sechs mit Kraus und Flick und vorne dann im offensiveren Mittelfeld Bülter und Drexler und vorne eben die besagten Terodde und
Die
Polter.
wuchtigen Stürmer.
Hat genau die, ich wollte es gerade auch sagen, die wuchtige Doppelspitze. Du hast ja, ich weiß noch, du hast die Aufstellung reingepostet, ich war gerade im Fanshop, ich komme raus und Alex und Hannes sagen direkt, Fabi, heute gibt das nicht so, ne? Terodde und Polter starten. Hast du das auch gedacht oder wie waren so deine Gedanken zur Aufstellung?
Ja, also ich habe halt erstmal nur gesehen auf Twitter oder diese Mitteilung bekommen, Polter und Terodde starten. Da dachte ich so, okay. Ist in Ordnung, das mal ausprobieren, auch vielleicht gegen Augsburg, die ja auch sehr tief eigentlich stehen und wo man ja viel Ballbesitz hat und dann eben klar ist, dass man vielleicht auch viel über Flanken spielen wird, was ja am Ende auch so gekommen ist. Als ich dann aber gehört habe, dass Larsson und Mohr auf der Bank sitzen, die wenigstens noch beide für ein bisschen Geschwindigkeit stehen, habe ich mir schon gedacht, jo, das wird jetzt wirklich nur Flanken und beten und hoffen, dass man dadurch die 3 Punkte einsammelt. Und da war ich dann auch schon so, ey, eigentlich gar keinen Bock auf dieses Spiel. Ich war jetzt aber nicht so, dass ich mir dachte, wir werden das auf jeden Fall verlieren, aber das ist eben nicht so mein Ansatz, wie ich gerne spielen lassen will. Vor allem, weil es dann auch eben genauso gekommen ist, wie es alle erwartet haben.
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich den Plan auch so gesehen habe. Ne? Also die langen Bälle waren ja offensichtlich dann. Aber ich fand, dass Terodde und Polter vorher gegen Bochum war ja, glaube ich, der einzige Gegner, wo sie zusammen dann auf dem Platz standen. Da hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also da konnten die beiden sich relativ gut ergänzen und irgendwo auch ja, dem Spiel irgendwo die, ich wollte jetzt wieder wuchtig sagen, diesen Stempel am Ende aufdrücken. Aber ja, es war dann klar, dass es kein Leckerbissen wird. Ne? Soweit kann man, denke ich, schon gehen.
Was ich noch weniger verstanden habe als diese Doppelspitze, war, dass man das Kramer Mohr rausgenommen hat. Weil für mich war Mohr so mit der beste Spieler in den letzten Partien. Und Aujan hat die Saison nicht gerade gezeigt, dass er seine Topform hat. Ich finde auch bei Aujan habe ich das Gefühl, dass dem irgendwie so ein paar Prozent immer noch fehlen, dass er nicht zu 100% fit ist, dass ihm die Spritzigkeit fehlt. Und das hätte Mohr uns schon auch gut getan, der ja auch wirklich, als er da reinkam, ich glaube, die letzten 15, 20 Minuten, hat er dann ja auch nochmal wirklich Dynamik reingebracht. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man ihn rausgenommen hat. Man hätte ja auch mit beiden starten können, dass man wie am Anfang der Saison mit Aujan hinten links und Mohr einen davor spielt.
Um dem mal ein bisschen vorwegzugreifen, wir hatten ja enorm viele Flanken sowieso, aber auch Ecken oder Standardsituationen generell. Und die letzten, ich glaube, Mohr hat am Ende drei geschlagen, als er für Aujan reinkam. Und die kamen allesamt gefährlicher als die, die Aujan vorher geschlagen hatte. Und keine Ahnung, mir ist das am Anfang gar nicht so aufgefallen bei der Aufstellung, weil, keine Ahnung, vielleicht bin ich es noch aus der letzten Saison gewöhnt, dass Aujan Starter normal ist. Aber während des Spiels, der hat auch wirklich echt keinen Schlappen aufs Spielfeld bekommen. Also, wie du schon sagst, hat irgendwo Sand im Getriebe, Startschwierigkeiten in der Liga. Und Mohr hat bis jetzt eigentlich kein Spiel gehabt, wo er wirklich schlecht war, sondern eigentlich immer überzeugen konnte. Auch wenn er mal hinten links gestartet ist, anstatt jetzt weiter vorne. Und ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Spielen oder zumindest mal fürs nächste Spiel in Leverkusen wieder einpendeln. Also Aujan hat nicht gerade Werbung gemacht für sich in dem
Ne.
Spiel.
Also vielleicht um jetzt nochmal, bevor gleich das Negative alles kommt, das Positive hervorheben. Ich finde, dass Mohr neben Kraus so mit die Entdeckung bei uns der Saison ist, so mit der Spieler der Saison. Ich weiß nicht, willst du da mitgehen?
Ich glaube, dass Kraus nochmal
Ja, klar.
einen krasseren Wert hat als Mohr. Also, aber er ist definitiv ein positiver Transferbill gewesen bisher. Also bisher sind die positiven Assets da definitiv größer als die negativen. Was ganz witzig ist, weil ich, glaube ich, in der Saisonvorschau gesagt habe, dass er, was hatten wir für eine
Enttäuschen,
Kategorie? Ich weiß
enttäuschen
nicht.
wird.
Genau, Enttäuschung der Saison, ja. Ich glaube, da hatte ich Moore ausgewählt. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er eben so defensiv auch einen Platz einnehmen kann,
Ja.
eben für Aujan, sondern ich dachte halt wirklich, dass er kommt nur als Flügelspieler zum Einsatz, was ja bisher nicht so ist. Aber da stimme ich dir zu. Also Kraus und Moore sind auf jeden Fall die positiven Assets bisher. Ich würde sogar mittlerweile nach den ersten Partien auch, ja, ich weiß nicht, kann man Schwolo damit reinnehmen? Weil ich fand tatsächlich die letzten 5 Spiele oder die letzten 4 Spiele, sagen wir mal so, fand ich, konnte man ihm eigentlich nichts ankreiden. Also auch in dem Spiel nicht.
Ich fand, das war jetzt das erste Spiel, wo ich so überhaupt keine Unsicherheiten bei Schwolo hatte. Ich fand vorher immer noch mal so bei Strafenbeherrschung, wenn eine Flanke reinkam, war er nicht immer zu 100% sicher. Aber es hat sich gebessert. Auf der Linie ist er sowieso gut. Nur jetzt war wirklich so das erste Spiel so, jo, da habe ich wirklich gar nichts irgendwie dran zu bemängeln. Deswegen, das freut mich auch auf jeden Fall, dass der jetzt langsam ankommt und dass der. Ich glaube, hätte der am zweiten, dritten, vierten Spieltag irgendwann nochmal wieder einen Patzer gehabt, dann hätte das auch in die andere Richtung gehen können.
Ja, Schwullos Strafraumbeherrschung ist auf jeden Fall besser geworden, im Gegensatz zu der von Maya Yoshida. Das war echt, boah, der hatte eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das nach dem 3-2 oder vor dem 3-2 war. Ich habe das nur aus der Kurve von Weitem gesehen, wir haben uns nachher nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Alter, ey, die Kommunikation da, die ist ja so unfassbar schief gelaufen, wo Augsburg fast noch, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es vor oder nach dem
Das
dritten
war danach.
Gegentreffer war. Ja, boah, ey, boah, ohne Worte,
Haben wir
ne,
beide uns auch
ehrlich.
in der Kurve angeguckt, Alter, wo wir dachten, was geht denn jetzt ab?
Ja, von Weitem hast du das nicht so gesehen, ne? Aber weiß ich nicht, vielleicht muss man das auch Schwolo ein bisschen angreifen, weil ich glaube, in der Situation muss der Keeper auch die klare Ansage machen. Aber weiß ich nicht, Yoshida wirkt irgendwie für mich fast jedes Spiel noch ein bisschen unsicherer mittlerweile. Der findet auch überhaupt keinen Stollen. Jetzt, wo Vandenberg ausfällt, ist natürlich noch mal bitterer, dass noch mehr Verantwortung auf ihn zukommt, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Greimel, selbst wenn er jetzt reinrotiert, dass er so eine Leaderrolle in der Verteidigung einnimmt. So, ich glaube, die ist schon bei Yoshida. Und auch bei ein, zwei Gegentoren kann das auch besser lösen, weil er gegen Dortmund auch nicht ganz, ja, also ist sein Gegenspieler gewesen beim Gegentor damals. Weiß ich nicht, ich habe ganz komische Gedanken zu Maya Yoshida mittlerweile. Also, während ich am Anfang noch echt positiv gestimmt war, hat er auch wirklich zwei, drei gute Momente. Bei Verteidigern sowieso immer schwierig, die sehr guten Momente gegen die sehr negativen gegenzuspielen. Im Vergleich zu Stürmern, da ist das natürlich einfacher. Aber weiß ich nicht, ich hab kein gutes Gefühl mittlerweile bei ihm.
Ich finde, bei ihm merkt man einfach krass dieses Tempodefizit. Ne? Ich glaube, irgendwer hatte das gepostet, ich glaube, René hat das gesagt, dass Yoshida einfach in der Dreierkette viel, viel besser aufgehoben wäre. In der Viererkette laufen die mal halt irgendwie ganz auf die Stürmer weg. Das hat jetzt nichts mit dieser Szene zu tun gehabt. Ich finde, so von der Sicherheit her und vom Spielaufbau und so, da ist der schon echt gut. Und da gibt er auch eine ruhige Mentalität so an die Mitspieler mit. Aber es ist eben kein Itakura, ne? Bei Itakura muss man auch echt sagen, dass wir den in der zweiten Liga hatten. Das war auch wirklich absoluter Glücksfall. Man vergleicht ihn jetzt immer gerne, vielleicht auch nochmal mehr, weil er auch ein Japaner ist. Aber ich glaube, dass Yoshida auch auf kurz oder lang, ich kann mir vorstellen, dass auf kurz oder lang unsere Innenverteidigung aus Greimel und Vandenberg bestehen wird. Ich glaube, dass Greimel jetzt seine Chance nutzen wird. Durch den Ausfall von Pfannenberg zwangsläufig sowieso starten muss. Und der wird das auch gut machen. Und ja, ich halte relativ viel von dem, auch weil Luke da ganz viel von dem geschwärmt hat. Und das hat mich dann irgendwie überzeugt. Und Pfannenberg finde ich auch solide. Also ja.
Ja,
Aber
da würde ich mitgehen.
generell ist einfach die Innenverteidigung nicht so stabil, wie ich es mir erhofft hätte tatsächlich.
Meinst du, dadurch, dass jetzt ein Platz quasi im Kader oder eigentlich sogar zwei, wenn man Rodi noch dazu nimmt, jetzt zum Ende des Jahres, dass Cissé im Kader zumindest rotieren wird?
Ja, glaube ich schon. Wir haben ja sonst keinen Innenverteidiger, oder?
Ja gut, Henning könnte dir, ja gut, der ist ja automatisch auch im Kader, ne? Aber
Ja.
ja, jetzt wo du es ansprichst, denke ich, am ehesten, dass CC und Mollet in Kader rücken.
Ja, aber CC war auch angeschlagen jetzt, ne? Irgendwie.
Echt, ist das so? Ich habe den nicht mehr so auf dem Schirm, seitdem der nur noch in der U23 eingesetzt wird, um ehrlich zu sein.
Ich habe irgendwie gelesen, dass der angeschlagen ist. Kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Ja.
Wir können ja eigentlich können wir den Rest der Spiele auch noch kurz abarbeiten, weil bei Henning, da haben wir im Stadion ja, ich glaube, ich hatte mit dir oder mit Alex diskutiert. Bei ihm, mir tut es so leid, ne, weil man wirklich merkt, wie er alles versucht reinzuwerfen, ist ja auch sowieso nicht die erste Option auf der Rechtsverteidigerposition, ist ja Cedric Brunner eigentlich ja die erste Wahl ohne Diskussion. Wie er wirklich alles reinwirft, aber wie man einfach sieht, es reicht einfach nicht so. Also ja. In der zweiten Liga kann man noch für ihn argumentieren, finde ich. Da kann man mit ihm definitiv irgendwo was anfangen, aber Bundesliga ist einfach diese Leitersprosse zu hoch. Da gab es so viele Situationen wie Augsburg auf ihrer linken Seite mit Demirovic und Berisha viel zu oft durchkam im Vergleich zu Henning. Der war so überfordert und ich glaube, Aydin, wann kam Aydin rein? Das müsste so die
70.
Ja, genau. Da kam Aydin rein und du hast sofort gemerkt, der hat einen ganz anderen Impact aufs Spiel. Hat einen viel krasseren Drang nach vorne. Und ich finde, man argumentiert ja immer, ne, Matriciani ist defensiv die sichere Variante. Klar, Augsburg war irgendwann dann zu 10 nur noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vorteil von Henning das immer noch rechtfertigt. Also ich fand, die Einwechslung von Aydin war schon ein deutliches Zeichen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass Aydin vorher sogar U23 gespielt hat und teilweise nicht mal im Kader stand.
Ja, also genau das denke ich mir auch bei Matriciani. Ich mache dem persönlich gar keinen Vorwurf, weil der alles reinhaut und einfach nur das tut, was er kann. Aber er ist nun mal einfach kein Bundesligaspieler. Er ist, ich würde behaupten, mittelmäßiger Zweitliga-Rechtsverteidiger. Er kann in der ersten Liga noch so ein bisschen mit seinem Tempo halt seine Defizite wettmachen. Aber ich finde ihn auch defensiv nicht so stark, wie er von vielen irgendwie dargestellt wird. Ich fand Aydin zum Beispiel in der letzten Saison so, vor allem am Ende hat er, wo wir dann auf Viererkette gespielt haben und er dann immer eingewechselt wurde hinten rechts, fand ich ihn auch eigentlich immer grundsolide. Also ich finde, der kann nicht schlechter sein als Matriciani dort hinten. Und irgendwann ist es auch so, da muss Kramer den Jungen auch einfach rausnehmen und bevor du dem da noch weiter vorführst, das reicht einfach nicht für die erste Liga. Kannst den nicht als diesen Backup-Verteidiger da eigentlich aufstellen. Aber jetzt das Thema Rechtsverteidiger hat sich sowieso erstmal erledigt, glaube ich, weil Brunner jetzt wieder fit ist. Hat zumindest heute, glaube ich, komplett mittrainiert.
Ja.
Deshalb, das wird uns auf jeden Fall ganz gut tun, weil ich finde, Brunner hat vor allem am Anfang der Saison wirklich gezeigt, dass er ein grundsolider Rechtsverteidiger ist und wir uns dort hinten rechts nicht so die großen Sorgen machen müssen defensiv.
Ja, da würde ich mitgehen. Nächste Achse wäre Kraus und Flick als Doppelsechs und ich glaube, Kraus würde ich mittlerweile so weit gehen, ist ohne Diskussion definitiv mit Abstand sogar der beste Spieler am Kader. Also ich finde, welche Präsenz Tom mitbringt, was für eine Dynamik, was für ein, ja gut, ist jetzt ein bisschen Stammtisch, ne? Aber was für ein Willen, was für ein Kampfgeist, wie er wirklich auf dem gesamten Platz motorisch zu finden ist und auch das Tor von ihm, das ist so eine pure Willensleistung, wie er versucht, die Mannschaft anzutreiben, die Fans anzutreiben, wenn du auf den Platz guckst, der ärgert sich über jeden Fehlpass, jede Chance, die vergeben wurde, ackert jedem verlorenen Ball nach, also Tom ist für mich allgegenwärtig im Mittelfeld, eigentlich auf dem gesamten Platz, also das ist Wahnsinn, was der Typ abschult.
Ja, 100%, also der entwickelt sich zu langsam. Er ist rechts im Publikumsliebling, also ist er ja sowieso schon so ein bisschen, weil er gesagt hat, dass er Schalke-Fan ist von Kindheit an. Zeigt das auch auf dem Platz und das macht einfach Bock. Der ist jetzt nicht, was du nur sagst, aber nicht nur irgendwie so der Kämpfer, der Zweikämpfer, sondern der kugelt halt auch wirklich das Spiel an, macht Tore augenscheinlich und tut uns einfach unfassbar gut und ist da so ein bisschen der Lichtblick, der spielerische Lichtblick auch der letzten Spiele gewesen. Ich hoffe, wenn wir Klasse halten, dann haben wir ja die Kaufoption. Und
Kaufpflicht sogar, glaube ich.
Kaufpflicht, ja, genau. Ich glaube, 4 Millionen oder sowas.
Ja.
Ja, genau. Und der wird uns dann schon, in vorausgesetzt, wir halten die Klasse, wird er auch uns zukünftig da ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Auch einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass er uns dann nicht für jeden x-beliebigen Verein verlassen würde. Das tut einfach unfassbar gut, so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, vor allem in so einer wichtigen Position im Mittelfeld.
Flick auf der anderen Seite eher ein unauffälliges Spiel, fand ich. Also könnte ich dir jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber das muss ja auf der Position auch nicht zwingend immer was Schlechtes sein.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Kral im nächsten Spiel wieder beginnen wird. Einfach.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wo du Kral siehst, nachdem er jetzt echt die letzten Spiele ein bisschen außen vor war.
Ja, ich glaube, man muss auch bei Kral beachten, einfach, der muss erstmal wieder in diesen Rhythmus kommen. Ne? Der hat jetzt im letzten Jahr hat er gar nicht ges oder kaum gespielt bei West Ham. Davor diese Kriegssache in Moskau mit Spartak. Der muss erstmal wieder seinen Rhythmus finden, in neuem Land, neue Mannschaft und so weiter und so fort. Wurde am Anfang wirklich krass ins kalte Wasser geschmissen, wie ich finde. Man hat dort auch gesehen, dass ihm eben diese Spielpraxis fehlt. Jetzt ist er angekommen in Deutschland, hat jetzt ein paar Wochen so alles miterlebt. Und ich glaube, dass der einfach das ist ein Gefühl von mir, dass der im nächsten Spiel für Flick starten wird tatsächlich. Aber gar nicht, weil Flick jetzt irgendwie mega schlechte Spiele oder so gemacht hat.
Ja, also ich fand Kraus und Flick eigentlich auch in den Spielen, die sie zusammen jetzt gestartet sind, eine solide Bank. Also
Ja.
fand die beiden haben sich gut aufeinander abgestimmt, so ist richtig.
Bei Kral und Kraus ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass die sich ein bisschen ähnlich sind in ihrem Spielstil. Ne? Sind beide
Ja.
sehr aggressiv, sehr dynamisch, gehen eher drauf, als dass sie abwarten. Da ist Flick wirklich eher so ein bisschen der, wie soll man sagen, konservative
Der ruhigere
Spieler.
Part.
Genau, der ruhigere Part. Mal gucken, vielleicht ergänzen sich Kral und Kraus dann noch ganz gut, weil ich glaube, dass Kral wirklich ein guter Spieler in unserer Lage sein wird. Der ist nicht ohne Grund von einigen Experten, wie man es auch nennen will, als Königstransfer für uns bezeichnet worden. Ne?
Von Niklas auch unter anderem in der Vorschau,
Korrekt,
Saisonvorschau.
korrekt.
Drexler und Bülter, beide eigentlich. Muss man sagen, mit einem unglücklichen Spiel. Drexler aber in den Momenten, wo er erfolgreich ist, führt es irgendwie oft bei uns zum Tor, habe ich das Gefühl. Also seine Connection mit Terodde, die führt oft zum Torerfolg, wenn mal der Geistesblitz kommt von ihm.
Ja, also, was du sagst, abgesehen von seinen Toren, finde ich, hat Rexler jetzt auch kein starkes Spiel gemacht. Er hat viele Bälle gehabt, hatte viele Situationen auch nach vorne. Ich kann mich vor allem in der ersten Halbzeit erinnern, wie oft er da auf der rechten Seite echt Platz vor sich hatte und es nicht genutzt hat. Wo dann irgendwie aus dem Halbfeld wieder eine Flanke kam, aber was wahrscheinlich auch einfach eine Vorgabe vom Trainer ist. Bülter war total unauffällig, fand ich. Wurde dann ja auch zur Halbzeit rausgenommen, auch wahrscheinlich aus dem Grund, dass er gelb hatte. Und ja, er wird Drexler jetzt im nächsten Spiel nicht rausnehmen. Wäre vielleicht auch falsch, weil er eben, wie du sagst, in den wichtigen Momenten ist er da, macht seine Scorer. Ja, aber ich finde, auf lange Sicht, da kannst du mit Drexler eigentlich, vor allem wenn du spielerisch irgendwas machen willst, nicht viel veranstalten, zumindest nicht auf der Außenposition, wo wirklich auch vor allem in der ersten Liga das Tempo fehlt.
Ich fand vor allem Bülter war auch total out of position. Also
Ja, der
wir kommen ja
passt auch
gleich
einfach
auf
nicht hin.
Polter. Ja, wir kommen auch gleich auf Polter Tirol zu sprechen, aber Bülter aus dieser Doppelspitze rauszunehmen, ich finde, da merkt man sofort, dass ihm, weiß ich nicht, ob es rein an der Position liegt oder ob er einfach in der Doppelfunktion mit Terodde so harmoniert. Ich fand Bülter total verloren auf der linken Seite, ne? Ohne direkten Anspielpartner. Polter hat ihn auch überhaupt nicht unterstützt. Also die beiden haben gar nicht zusammen stattgefunden. Weiß ich nicht, hab ich auch wenig von gehalten. Also ich war auch mal Fan davon, Bülter in einem anderen System komplett auf Außen zu sehen. Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob das zumindest mal unter Kramer ja, eine Zukunft hat. Ich denke, nach dem Spiel kann man eher sagen, nein.
Ich finde, du musst Bülter halt deine Freiheiten geben. Nur in dem System, wo vorne schon zwei Neuner sind, zwei Stürmer sind, hat er halt eben nicht seine Freiheiten, dass er auch mal in die Mitte ziehen kann. Weil von Polter und Terodde kann dann eben nicht gleichzeitig jemand außen ziehen. Das ist einfach nicht deren Spiel. Und sei es in einem 4-2-2-2, wo er dann mit Terodde oder Polter vorne drin spielt, hat er eben seine Freiheiten. Oder auch meinetwegen in einem 4-3-3 kann er außen spielen, kann er auch mal nach innen ziehen. Das würde ihm deutlich mehr zugutekommen als in diesem 4-4-2 oder 4-2-2-2, wo er dann wirklich diese Außenposition hat. Das ist einfach nicht sein Spiel. Dafür ist er viel zu eingeengt in seinem Kosmos da, würde ich so behaupten.
Ja. Terodde auf der anderen Seite hat mal wieder getroffen, hat mich sehr gefreut für ihn.
Ja.
Also ich finde, man kann schon sagen, dass Terodde auf Seiten von Schalke in der ersten Liga angekommen ist. Also klar, kannst nicht die Effizienz, die Quote, die Maschinerie erwarten, die er in letzter Saison war. Aber ich finde durchaus, wenn er den Ball vorm Schlappen hat und in einer aussichtsreichen Position ist, dann wird es in der Regel gefährlich. Hätte ja auch durchaus das ein oder andere mehr machen können diese Saison. Da will ich nur an die Elfmeter erinnern. Ich finde, man kann sagen, Simon ist angekommen und hat sich seinen Platz da vorne auch nochmal gefestigt. Nicht, dass der in Gefahr gewesen wäre. Dadurch macht Polter da macht Polter einfach zu wenig, um ihn den da irgendwie strittig zu machen. Aber mittlerweile, am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile kann ich sagen, mit Simon auf der 9 habe ich auch in der Bundesliga keine Kopfschmerzen.
Ja, also was du sagst, ich freue mich auch bei jedem Tor, bei jeder guten Aktion, freue ich mich für Terodde, einfach weil ich diese Gegenstimmen, Terodde kann keine erste Liga, ich will einfach, dass er denen das zeigt und ich finde, wie du sagst, das tut er, der nimmt am Spiel teil, so gut es geht in unserem System. Wenn er Bälle bekommt, auch selten, dann ist meistens Gefahr. Was du sagst, vielleicht ein, zwei Tore mehr wären schön gewesen. Aber es ist nun mal nicht die zweite Liga und der große Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist auch oft das Tempo, wo Terodde jetzt eben nicht seine Spezialität hat. Aber dafür macht er es wirklich sehr gut und hat dort auf jeden Fall seinen gerechtfertigten Stammplatz auch gegenüber Polter, auch wenn es dann weg von dieser wuchtigen Doppelspitze kommen sollte.
Ja, ich glaube, so ausführlich haben wir eine Startelf noch nie behandelt, aber fand ich nice. Ich fand, zu dem Spiel hat es auch irgendwo gepasst. Ja. Weil es ging ja auch relativ schnell los. Das Spiel war in der ersten Halbzeit relativ tot für mich, obwohl 3 Tore gefallen sind, aber die kamen so aus dem Nichts auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, wie du das Spiel so wahrgenommen hast, ne? Aber auf einmal nach 20 Minuten liegst du 0-2 hinten, obwohl beide Seiten gar nicht zu krassen Chancen gekommen sind. Also Demirovic, was der aus den beiden Halbchancen eigentlich gemacht hat, eigentlich totaler Killerinstinkt, auf den Schalke nicht antworten konnte irgendwie.
Ja, also ich hatte aber auch das Gefühl, dass beide Mannschaften nicht mit 100% gespielt haben in der ersten Halbzeit. Also weder Augsburg noch wir haben irgendwie so da alles reingegeben. Es war irgendwie so, ich hatte das Gefühl, die Mannschaften haben eigentlich gar nicht so richtig Bock auf dieses Spiel. Sonntag 17:30 Augsburg, Schalke. Das ist ja nichts, worauf du jetzt brennst. Aber Augsburg,
da muss ich kurz zwischengrätschen. Von den Spielern ja, aber ich fand, Stadion war definitiv
ja,
da.
Ja, klar.
Also, 100%. Das muss ich positiv anmerken. Da habe ich auch ein bisschen Angst drum gehabt. Aber dafür, dass es Sonntagabendspiel war, Schalke gegen Augsburg, die Kurve war pickepacke voll und die Stimmung, auch trotz der Rückschläge, auch zu 0-2 Rückstand, auch nach dem Nackenschlag mit dem 2-3, fand ich extrem gut. Also das war eine sehr gute Performance.
Ja, es hat ja auch der Ansage hat es Kapo. Ja auch, der Kapo hat es ja auch gesagt, vor dem Spiel gegen Bochum, gegen Union, gegen Gladbach, das sind alle heiß. Diese Spieltage sind eben wichtig. So Sonntagabend 17:30, Schalke Augsburg, scheiß Spiel, hat er, glaube ich, ja auch noch gesagt.
Ja.
Das sind eben die Spiele, worauf es ankommt. Das hat auch die ganze Kurve verstanden, das fand ich sehr schön. Auch das Stadion hat es vor allem nach dem 2-2, war das dann auch richtig, richtig gute Stimmung. Aber das Spiel war eben nicht so. Das Spiel war wirklich Schalke-Augsburg und die Tore, was du sagst, die kamen irgendwie aus dem Nichts. Also ich finde unsers noch krasser als die von Augsburg, weil Augsburg hat uns irgendwie sich uns so ein bisschen zurechtgelegt, fand ich. Und das Tor von Terodde, das kam ja wirklich komplett aus dem Nichts. Da war ich auch eigentlich schon so, ja, eigentlich gar keinen Bock mehr, noch weiter zu spielen, weil das ist schon wieder die größte Kacke, die wir da fabrizieren.
Was viel, viel, viel naja, krasser ist eigentlich, dass Augsburg selbst nach der Halbzeit, wo wir wirklich im, ja, man kann sagen, Comeback-Modus waren, ne? Wo wir zu einem guten Zeitpunkt durch Kraus noch das 2-2 machen, was er übrigens phänomenal macht. Also er legt sich irgendwo, ich glaube, Vorlage war wieder Drexler, aber er macht den kompletten Laufweg alleine. Drexler muss eigentlich nur einmal klatschen lassen. Also für mich eigentlich eine totale Willensleistung von Kraus, dieses Tor. Klar nochmal abgefälscht, aber trotzdem extrem stark. Du hast richtig gesehen, er hatte richtig, richtig Laune, das Spiel zu drehen. Generell die Mannschaft, also man kann der Mannschaft, was dem Willen angeht, da überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben versucht, alles zu geben. Und dann kriegt Augsburg, ganz kurz, möchtest du zum Tor von Kraus noch kurz was sagen?
Ja, ich fand nur eine Sache bei dieser Aktion von Kraus witzig. Also es war auch nicht gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob du das im Stadion gesehen hast, wie der eine Spieler, der auf Drexler fokussiert war, zu dem Spieler hinter sich gesagt hat, zu dem Verteidiger, hier, deck Kraus. Er hat, glaube ich, so 5 Sekunden wirklich so einen Finger auf Kraus gezeigt. Und der Verteidiger hat es trotzdem nicht gebacken kriegt, den vernünftig zu decken. Und da hatte Kraus natürlich auch wirklich die gute Situation. Ich habe es im Stadion gar nicht gesehen, dass er abgefälscht war tatsächlich. Ich dachte, er hat ihn so
Ich auch nicht.
reingeknallt. Aber ja, das war wirklich, was du sagst, pure Willensleistung. Kraus passt zu seiner Form.
Ja, und dann denkst du, dass das Spiel komplett auf deine Seite kippt. Berisha in der 71. Minute kassiert die gelb-rote Karte. Ich habe es im Stadion nicht wirklich gesehen. Ich habe gesehen, Luftzweikampf, okay, aber in der Wiederholung, also beim besten Willen, ne? Also wie ich mit einer gelben Karte in so einer Situation, du führst 2-0, kassierst dann 2, die Mannschaft ist gerade total, also die gegnerische Mannschaft ist total dabei, ein Comeback zu starten. Das Stadion brennt komplett und dann gehst du so mit dem Ellbogen rein, boah, ganz, ganz
Ja,
schwierig, also.
ich habe im ersten Moment habe ich sogar gedacht, er hat den Blattrot gezeigt. Ich hatte nämlich gar nicht im Kopf, dass Berisha schon gelb hatte. Aber dass es dann gelb war, das war dann komplett berechtigt. Und das war auch wirklich so der Zeitpunkt, wo ich mir sehr sicher war eigentlich, dass wir dieses Spiel gewinnen, weil wir gerade das Momentum auf unserer Seite hatten. Das Stadion war komplett da, die Mannschaft hatte Bock. Ja, und da kriegst du dieses 3-2, ne?
Also, da müssen wir jetzt wirklich drüber sprechen. Du hast schon gegen Stuttgart diese 20 Minuten Überzahl, wo du wirklich gute Chancen noch hattest mit Salazar damals, wahrscheinlich noch ein paar andere, aber die fällt mir jetzt als erstes ein. Dann hast du in dem Spiel auch, Terodde hatte nach der Roten direkt eine dicke Chance, weiß ich noch, was aber, glaube ich, auch abseits war, Tatsache. Und dann kriegst du es in beiden Spielen nicht nur hin, das Spiel nicht zu gewinnen, das ist ja Punkt 1, aber jetzt hier das Spiel noch aus der Hand zu geben. Und das war ja keine Situation, die irgendwie, weiß ich nicht, dass wir zu sehr offensiv waren oder so. Nein, die Chance hätten sie wahrscheinlich auch mit 9 Mann so ausspielen können. Dass du hinten sowas zulässt, boah, ey, ich war, also, ich hatte auch keine Worte im Stadion, weil ich dachte, du kannst doch nicht mit in dieser Situation zu dem Zeitpunkt dir so ein Tor fangen.
Ja, also es war wirklich. Ich weiß auch gar nicht, was da die Raumaufteilung hinten links war. Also, die waren ja so weit weg, auch von dem Flankengeber, die beiden. Also, ich weiß nicht, waren es Mohr und Salazar, glaube ich, ne?
Kann gut sein, ja.
Übrigens, Salazar, dass der einfach mit Mittelfußbruch quasi die ganze zweite Halbzeit gespielt hat, ist auch krass.
Ja,
Der
definitiv.
hat eben noch mal auf Instagram gepostet, war ihm aber egal, weil Spieler und weil Verein steht über allem oder sowas, hat er, glaube ich, gepostet,
Ja,
ne?
ja, ja.
Zurück zum Tor, also die Flanke, dass der da überhaupt keinen Druck bekommt, ist das eine. Dass Hahn da in der Mitte so zum Kopfball kommt, ist das andere. Das darf dir einfach in dieser Situation, wo wirklich alles für dich läuft, wo du auch noch echt 20 Minuten Zeit hast, oder da 15 bis 20 Minuten, ja,
Kommt schon hin, ja.
dieses Spiel für dich zu entscheiden, das darf dir einfach nicht passieren. Das ist so naiv gewesen. Ja, das ist einfach, das ist nicht Bundesliga-reif.
Und selbst nach dem Gegentreffer hast du ja wirklich noch definitiv die Möglichkeit, das Spiel mindestens mal auszugleichen. Ich würde sogar so weit gehen, andere Mannschaften kriegen das Spiel auch in der Form noch gedreht. Du hast ja wirklich auch genug Chancen noch gehabt. Mir fallen da allein 2 von Karaman ein. Boah, ich war ja wirklich, ich habe versucht, ihm auch neutral gegenüberzustehen, hat aber auch nicht viele Minuten bekommen, klar, immer eingewechselt worden, aber Hilfe, also bislang sehe ich von ihm auch noch gar nichts, was da irgendwie den Transfer rechtfertigt. Hatte jetzt 2 gute auf dem Schlappen gegen Wolfsburg, Wolfsburg sage ich, Augsburg. Und in der Situation, Mann, wenn du da nochmal zurückkommst mit einem 3-3, dann nehme ich sogar das Unentschieden mit, auch wenn ich dann ein dickes Zähneknirschen habe, aber in der Situation das Spiel noch zu verlieren, ey, puh. Hilfe, ehrlich.
Aber ich finde es trotzdem jetzt unabhängig auch davon, ob dass wir mit Karaman vielleicht noch ein, zwei Chancen hatten. Ich finde es einfach so traurig, dass wir in Überzahl trotzdem wirklich nur, auch 20 Minuten vor Schluss, nur Flanken aus dem Halbfeld,
Ja.
wirklich aus jeder Situation, du hast den Ball. Und das Erste, was die Spieler denken, was denen an die Hand gehen wird, ist, er flankt den Ball einfach rein. Wir haben Polter, Terodde, Karaman ist noch drin, der ist auch noch ein bisschen kopfballstark, die machen das schon irgendwie. Ich finde, das ist so traurig und das wird dieser Mannschaft auch nicht gerecht. Also du hast einen Salazar, du hast einen Mohr, der Fußball spielen kann, du hast einen Drexler, der theoretisch auch Fußball spielen kann. Ein Kraus kann das Mittelfeld ankurbeln mit seinem Tempo und seiner Dynamik und seinem Willen. Ich finde, dass du nimmst dir einfach, du raubst dir selber solche Qualitäten, in denen du nur dieses Spielsystem hast, diese Flanken auf die beiden da vorne zu spielen. Ich finde das so traurig und das ist für mich auch ganz, ganz klar eine Trainerentscheidung. Und ich glaube, das führt uns dann auch zu der Trainerdiskussion vielleicht noch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten wissen ja, dass ich immer Kramer auch gegenüber versucht habe, positiv gegenüberzustehen und da auch immer verteidigt habe, weil ich immer die positiven Aspekte gesehen habe. Ne? Defensiv immer stabil gehalten, aber gegen Stuttgart war es schon schwierig. Da hast du dann immerhin noch den Punkt mitgenommen, auch wenn der auch schon viel zu wenig war. Aber was da jetzt gestern, also laut Aufnahmezeitpunkt gestern, wir nehmen hier gerade am Montagabend auf, passiert ist, wir haben 20 Minuten in Überzahl gespielt. Wir haben im Vergleich zu Augsburg, wir haben eine Passquote von 67%, obwohl wir 20 Minuten in Überzahl waren.
Augsburg übrigens
Ich glaube,
55% oder so Passquote, ne? Auch richtig schlecht.
also wir brauchen ja nicht darüber reden, dass Augsburg jetzt irgendwie krass viel besser gespielt hätte als wir. Darum geht es ja gar nicht. Aber Augsburg eigentlich einen ähnlichen Plan wie wir. Die können auch nicht viel. Aber dann musst du entweder effizient sein. Oder du hast halt irgendwo die Kompetenz, dass du hinten dicht stehst. Augsburg hat eigentlich gar nichts, zumindest mal nicht den defensiven Part. Aber vorne, wenn sie vorne sind, sind sie brutal effizient aktuell und hinten stehen sie einigermaßen stabil. Aber Schalke in 20 Minuten gegen Augsburg, gegen, wie gesagt, du sagst es, 55% Passquote, das ist ein Wert, mit dem kannst du eigentlich nicht in der Bundesliga rumhüpfen. Wenn du dann mit 20 Minuten Überzahl und eigentlich einem Momentum für dich, ne, auch ohne Überzahl, du hast die besseren Einzelspieler, finde ich, zumindest mal im Mittelfeld. Du hast ein vernünftiges Momentum mit dem Stadion. Du bist gerade dabei, ein Comeback zu starten. Wenn du dann eine Passquote von 67% hinkriegst, ohne kreative Idee nach vorne, mit immer dem gleichen Plan, den Augsburg immer wieder wegverteidigt, die einzig gefährlichen Situationen gegen Ende kommen durch Ecken oder Standardsituationen, dann reicht es einfach nicht. Und das waren jetzt zwei Beispiele gegen Augsburg und Stuttgart. Wenn du gegen Augsburg und Stuttgart, zwei Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, direkte Mitkonkurrenten, wenn du es nicht schaffst, gegen die mit 20 Minuten Überzahl zu gewinnen, dann wird das gegen den Rest der Liga umso schwerer. Und Bochum, auch wenn wir da gewonnen haben, ist nicht unser Gradmesser. Wir sind schon sehr, sehr schlecht aktuell unterwegs, aber Bochum ist dann eben irgendwo der sichere 18. aktuell. Ich habe das Spiel von Bochum gegen Leipzig nicht gesehen, aber war ja wohl auch wirklich katastrophal der Starter von Letsch oder Letsch, ich weiß nicht, wie man den
Mensch.
ausspricht. Ich sehe aktuell nicht, dass wir, oder ich sehe nicht mehr, dass wir mit Kramer den Klassenerhalt packen. Auch wie seine autoritäre Person ist irgendwie. Klar kann ich das nicht einschätzen, aber wenn Rodrigo Salazar zur 23. Minute vom ganzen Stadion oder zumindest mal von der Nordkurve gefordert wird, Sprechchöre erhält, und du Aydin rauslässt nach den Sachen, wir haben es gerade gesagt, vorher U23 sogar versetzt worden, kurzfristig teilweise, dann läuft irgendwas nicht richtig. Dann hast du irgendwo eine falsche Idee oder versuchst an den falschen Ecken ein Exempel zu statuieren. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass wir ihn jetzt, ja, jetzt entlassen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir die Hinrunde da nochmal eine Rotation machen.
Nein, also wir werden, ich glaube, das Einzige, also wir werden jetzt ihn auf jeden Fall ganz sicher nicht entlassen. Also es muss sehr viel passieren, dass er in der Hinrunde noch entlassen wird. Sei es, dass wir jetzt gegen Leverkusen und Hoffenheim auf den Sack bekommen, als auch wirklich dann irgendwie 3-0 oder so jeweils verlieren, dann kann ich mir schon vorstellen. Danach kommt nämlich Spiel in Berlin bei Hertha, das dann auch wichtig ist im Kampf um den Klassenerhalt. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass dort gewechselt wird, aber ich glaube, ein richtiger Trainer wird erst zur Rückrunde dann kommen. Also ich glaube, dann wird irgendwie ein Büskens nochmal wieder für 3 Spiele übernehmen als Cheftrainer.
Ich glaube, wir müssen kurz der Korrektor halt hier, wie sagt man, der Richtigkeit halber sagen, natürlich nicht komplett Hinrunde. Ich glaube, 15. Spieltag ist der
Nee,
letzte vor der
genau, bis
WM.
zur Winterpause.
Ja, und ich glaube, der 16. und 17. Spieltag, die sind noch
Genau.
nach der WM.
Das ist auch so ein bisschen noch ein Vorteil, finde ich, dass diese Winterpause lang ist, dass du dann Zeit hast, dich vielleicht gegebenenfalls dann mit dem Trainerwechsel, wovon ich übrigens auch fest ausgehe, dich zu resetten, vielleicht auch nochmal den Kader um ein, zwei Stellen veränderst, sei es mit ein bisschen mehr Dynamik nach vorne. Das wird zwangsläufig so kommen. Also ich glaube, ich finde es halt fatal, weil ich glaube, jeder weiß, auch im Verein irgendwo, du wirst Kramer auf kurz oder lang in der Saison entlassen.
Ja.
Und das ist einfach fatal das dann nicht so früh wie möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich keine Kohle haben für einen neuen Trainer, aber dann kannst du wirklich besser mit einem Bujo oder mit einem U23-Coach, mit Chinel, was weiß ich da. Du kannst damit viel, viel mehr Euphorie entfachen im gesamten Verein, in dem Team, bei den Fans, als das, was du jetzt gerade hast. Weil jetzt gerade ist wirklich so, ich finde, der Tiefpunkt in der Saison. Und das ist in
Ja,
dieser
definitiv.
Situation einfach tödlich, weil wir jetzt auch ein wichtiges Spiel in Leverkusen haben, die klar vom Kader deutlich besser sind als wir, aber die auch richtig schlecht dastehen, für die es auch um richtig viel geht. Und da könnte man das auch für sich nutzen. Und das ist einfach schade, dass es dann eben bei uns auch so gerade dieser Tiefpunkt einfach erreicht ist.
Klammern wir mal die U23 oder U17-Option aus. Also Schalke ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass die da Sachen verändern gerne während der Saison. Also ist mir zumindest jetzt nicht in der jüngeren Vergangenheit bekannt. Aber ich habe auch mal ein paar Sachen, ein paar Optionen durchgegangen, bin auch mal ein paar Optionen durchgegangen. Da werden auch auf Twitter manchmal ein paar Namen ins Spiel gebracht, die dann eher unbekannt sind, die dann für die jeweiligen User ein gutes Spielsystem haben oder weiß ich nicht, eben mit dem vorhandenen Spielermaterial gute Sachen anstellen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Schalke, wenn sie eine Rotation auf der Trainerposition machen, ich glaube nicht, dass es dann groß ins Ausland geht. Ich glaube, dann hast du eigentlich nur die Option, klassisch im Normalfall deutscher Trainer oder mit Erfahrung in den deutschen Ligen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann komplett out of the box irgendwie, was habe ich auf Twitter gesehen, irgendwie einen aus der norwegischen Liga
Naja,
oder
das
so.
habe ich
Das
auch
ist
heute
ja,
gesehen.
Quatsch. Das ist
Also
einfach
es ist vielleicht
Quatsch in meinen
für die nächste
Augen.
Saison ist es vielleicht ganz interessant, aber nicht in der Situation, wenn du den Trainer wechseln und die Klasse halten willst und wirklich so eine Art, ja, Feuerwehrmann ist
Genau.
übertrieben, aber halt eben schnell Erfolge brauchst.
Und eigentlich sind für mich die einzigen realistischen Namen irgendwo, die irgendwo naheliegen, sind irgendwo Reis und Klaus jetzt von Nürnberg, dadurch, dass er jetzt entlassen wurde. Aber bei beiden weiß ich nicht, ob die, wenn wir jetzt mal bei den beiden bleiben, klar, gibt ja noch andere Namen, aber weiß ich nicht, Namen wie Labbadia oder so, die sehe ich nicht so direkt bei uns. Da sehe ich die beiden schon sehr realistisch, Reis nochmal ein bisschen eher als Klaus. Weiß ich nicht, ob ich da umso mehr hinterstehen kann, weil beide zuletzt bei ihren Vereinen auch mit einer ähnlichen, ja gut, klar, wenn du entlassen wirst, machst du einiges nicht richtig, ist ja logisch, aber auch mit einer sehr negativen Idee rausgegangen sind.
Ja, ich hätte tatsächlich jetzt Labbadia noch in den Topf geworfen. Da ist halt die Frage, wie es gehaltstechnisch aussieht. Klaus sehe ich eher nicht tatsächlich. Klaus würde ich eher sehen für einen neuen Start in die Saison. Den Reis würde ich tatsächlich für die wahrscheinlichste Variante halten. Einfach aus dem Grund, weil ja scheinbar wirklich im letzten Sommer dort Kontakt bestand. Der will bestimmt jetzt nicht weit irgendwie ins Ausland oder so. Und der ist jetzt auch nicht jemand, der irgendwie den Gehaltsrahmen sprengt. Und
Ja, das denke ich auch.
er hat letzte Saison bei Bochum gezeigt, dass er eben auch mit einem einigermaßen, ich würde schon sagen, einigermaßen ansehnlichen Fußball im Verein Euphorie entfachen kann und die Klasse auch eben halten kann. Und das ist eigentlich genau das Profil, was eben gebraucht wird. Ich sage jetzt nicht, dass Reis mein Wunschtrainer seit Tag 1 ist, aber ich glaube, es wäre in unserer Situation bei der Situation auf dem Trainermarkt somit die beste Option, die man dort haben kann.
Ich glaube, Reis ist auch ein Trainer, auf den sich viele Schalker irgendwo einigen können. Ich glaube, da
Ja.
kannst du viele Schalker Interessen mit vereinbaren, sei es jetzt spielerisch, aber auch von der Persona her. Das sehe ich zum Beispiel jetzt, wenn wir ihn jetzt als Gegenbeispiel nehmen, bei Klaus dann wieder nicht gegeben. Ich glaube,
Nee.
bei ihm gibt es dann viele Stimmen, zu jung und keine Ahnung, keine richtige Art. Ist ja auch eher so vom Typ her wie Tedesco einer, ne? Der bei der PK ja auch mal ausführlicher geworden ist, was dann auch wieder gemimt wurde zum Beispiel. Was ich bei ihm ganz interessant finde, er ist ja tatsächlich, glaube ich, mit der, nicht Entdecker, aber einer der größten Förderer von Kraus gewesen, ne? Sowohl bei Leipzig als auch dann bei Nürnberg. Ich glaube, er hat ihn mit aus Leipzig nach Nürnberg gebracht damals.
Das kann gut sein, ja. Aber
Ja.
ich sehe Klaus, dafür hat er auch einfach, finde ich, in seiner gesamten Karriere nicht so diesen, ja, wie soll ich sagen, nicht diesen Meilenstein, sage ich mal, gehabt. Weißt du, der war jetzt bei Nürnberg letzte Saison, hat er einen guten Job gemacht, die hatten, waren lange im
Zweieinhalb Jahre
Aufstiegskampf.
war da.
Hä?
Zweieinhalb Jahre war er da. Also ich
Ja,
glaube, seine
ja.
erste Saison war so lala, dann hielt man an ihm fest und die zweite war eigentlich sehr, sehr gut. Also im Normalfall, wenn Schalke und Bremen nicht in der Liga sind, hat Nürnberg eine gute Chance hochzugehen. Ja, und jetzt der Anfang dieser Saison war eben für die Tonne.
Ich weiß nicht, die waren noch damals in der Abstiegsrelegation von der zweiten zur dritten. Ich weiß nicht, war er damals Trainer oder hat er
Nein,
erst
nein, nein,
dann.
nein, 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 nein. Das war lange Keller und dann hat, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wie, wie, Auf jeden Fall, da war ein Interimstrainer und danach kam er, glaube ich.
Okay, gut, dann hat er eben auch in einer schwierigen Situation übernommen, hat er erstmal die Mannschaft gesettelt, zu einem etablierten Zweitligisten gemacht und dann eben auch im Aufstiegskampf dabei gewesen. Aber dann hätte jetzt auch einfach der weitere Schritt kommen müssen, der ist nun mal nicht gekommen. Deswegen sehe ich in Klaus ist nicht so die Nummer 1 Lösung und auch nicht so das Riesen-Upgrade tatsächlich im Gegensatz zu Kramer.
Wäre es für dich denn eine Option, Chinel? Also ich glaube, Fimpel ist keine Option. Ich glaube, der kam ja gerade erst neu zur U23. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn switcht. Ärgert sowieso nicht. Aber wäre Chinel für dich eine Option, mit der du dich ja abfinden könntest?
Ja, ich glaube schon. Also du könntest den damit auch noch mal ein bisschen locken, weil in den letzten Wochen kamen ja auch irgendwie so die Gerüchte auf, dass der vielleicht den Verein verlassen will, weil er nicht auf ewig in dieser U17-Trainerrolle bleiben will. War ja auch schon von Rangnick geholt worden zu Österreich jetzt, ne, als
Österreich, ja.
Co-Trainer. Wollte ihn damals schon zu United mithaben. Das klingt für mich schon danach, dass der auf jeden Fall irgendwo was kann. Und die U17 ist ja auch wirklich gut aufgestellt, obwohl die ja eigentlich nicht diesen Bombenkader in dieser Saison haben. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob er für so einen Abschiedskampf gemacht ist, ne? Und ob er die
Wäre
Autorität hat, ob er
zumindest
die Autorität hat.
finanziell ja eine. Ja, eine realistischere Lösung, ne? Dadurch,
Ja,
dass
ja.
du bei ihm natürlich nicht ja, das Gehalt zahlen müsstest. Also würde
Also
ich jetzt mal behaupten.
finanziell auf jeden Fall.
Ja. Sollen wir den Haken hinter Schalke machen?
Vielleicht
Dann
noch eine
jetzt
kleine
echt.
Prognose zum nächsten
Ja.
Spiel.
Ja, können wir machen. Ist ja nächstes. Ich bin total. Weißt du, es ist jetzt immer englische Woche und so. Ich weiß gar nicht, wie ich den ganzen Fußball irgendwie konsumieren soll, der jetzt kommt, ne?
Ja, Samstagnachmittag spielen wir in Leverkusen.
Boah, ich meine, im Normalfall sehe ich Leverkusen klar vorne, aber die haben jetzt auch gestruggelt. Aber boah, mir fällt es extrem schwer nach dem Spiel mit den Ausfällen. Jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt hier, Salazar und Van Bessen, der jetzt erstmal raus für den Rest des Jahres. Boah, also im Optimalfall geht das Spiel 0-0 aus für uns. Im Optimalfall für mich.
Ja,
Und
also
das tippe ich damit auch.
ich sehe da überhaupt kein Land, glaube ich, für uns. Ich glaube, ich kann mir richtig vorstellen, dass das so ein Spiel wird, wo wir so richtig zum Aufbaugegner werden und sich Leverkusen den ganzen Frust der Saison so einfach
Es ist ja auch nicht so, dass
anders
Leverkusen keine
auslässt.
Chancen hatte, ne? Also, die haben
Nee.
ja wirklich sich genug Chancen rausgespielt diese Saison.
Nee. Und es geht auch für Seoane um sehr viel. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft prinzipiell immer noch hinter dem steht. Deswegen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort was Zählbares mitnehmen.
Dann lass uns ganz kurz noch auf ein sehr zählbares Spiel gucken. Manchester Derby war am Wochenende. Wir haben
Die
kurz
Überleitung.
vor der Aufnahme drüber geredet, ne? Aber ich konnte es ja nicht so krass verfolgen. Wir haben im Auto ab und zu mal drauf geguckt. Aber was dann, glaube ich, die ganze Fußballwelt mal wieder mitbekommen hat, ist, dass Erling Haaland mal wieder zum Terminator mutiert ist, komplett durchgedreht ist. Wir wissen ja alle, dass United große Schwierigkeiten hat. Das ist ja kein Geheimnis. Aber und dass City einen guten Kader hat, extrem stark drauf ist, dass Haaland auch stark drauf ist. Aber was da wieder passiert ist, das geht wieder in die Richtung nicht nur Generational Talent, das ist in Richtung
Ära
komplett alles
prägend.
zerstören, ja, ära-prägend, alles zerstören, komplett unaufhaltsam.
Ja. Ja, also ich habe das ja nie zugeben wollen, ich habe den bei Dortmund ja schon gefeiert als Spielertypen, weil das ist einfach, Junge, der hat alles, was du brauchst, gefühlt als Stürmer. Der hat eine unglaubliche Präsenz, eine unglaubliche Wucht. Der hat den Torriecher, der steht immer da, wo er stehen muss. Er hat Tempo, der ist auch nicht komplett Kacke am Ball. Und das ist so das Puzzleteil, was auch City gefehlt hat. Und das ist wirklich unglaublich, was der Typ auch jetzt schon wieder für Rekorde bricht. Ne? Also, ich habe mir gelesen, der hat jetzt für drei Hattricks oder für drei
Acht
Hattricks, glaube ich,
Spieltage,
genau, 8 Spieltage gebraucht, wofür andere irgendwie, ich weiß nicht, was war da, 70, 80 Spiele oder so
ja.
gebraucht haben. Das ist unglaublich, unglaublich. Und ich bin mal gespannt, ob wirklich jetzt das so, was ich gerade schon erwähnt habe, eher das letzte Puzzleteil ist. Damit City die Champions League jetzt tatsächlich mal nach Manchester holt. Ja, es ist unglaublich, was der Typ abreißt. Auch Foden übrigens, ne? Der hat auch 3 Tore gemacht. Das wird da irgendwie so
Korrekt.
ein bisschen vernachlässigt. Aber ja, gut, dass die ganze Welt über Haaland spricht. Auch nach dem Tor gegen Dortmund in der Champions League, das war ja auch unglaublich. Ich glaube, wir können uns als neutrale Fußballfans sehr auf die nächsten Jahre mit ihm freuen. Der wird Spaß machen.
Ja, kann ich dir zustimmen, ne? Auch als er schon bei Dortmund gespielt hat, wenn du gesehen hast, Haaland ist in der Aufstellung, dann kann dir als Gegner nur die Knie schlottern. Also Hilfe, wirklich. Kann man nicht genug hervorheben, was der Typ für ein Mutant ist, was der da abzieht. Ja, da fehlen mir die Superlative, ne? Ich habe gerade schon gesagt, unaufhaltsam. Ich glaube, dabei belasse ich es einfach. Wir runden die Folge mal ab mit einer kleinen Champions League Prediction, zumindest mal für die deutschen Teams. Weiß nicht, willst du einen krassen Shoutout machen bei Bayern gegen Pilsen oder lassen wir das Spiel mal be bewusst
Ich glaube,
vorne
es wird ein
weg?
knappes Ding, aber ich glaube, Bayern entscheidet das für sich.
Ja, Müller und Kimmich fallen ja aus, ne? Haben ja
Ja,
sich wieder mit Corona angesteckt.
das mal gucken, vielleicht werden, ob die zum Spiel jetzt, die spielen ja auch am Samstagabend gegen Dortmund, ne? In Dortmund.
Stimmt, 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 stimmt. Hast
Ob die
recht.
dafür rechtzeitig fit werden, das wäre natürlich richtig bitter. Für Bayern wäre das nicht der Fall. Aber meistens ist ja jetzt nur 5 Tage und die waren ja schon Samstag positiv. Deswegen sollten die eigentlich wieder fit werden.
Ich glaube, Müller hat er nicht zum dritten Mal jetzt schon
Yes. Ich
Corona?
glaube, der hatte ganz am Anfang Corona, dann zwischendurch nochmal vor einem Dreivierteljahr oder so und jetzt halt wieder.
Ja, na ja, gut. Wenn du dir, so ist das halt, ne? Ich bin ja noch zum Glück ja, verschont geblieben vom Wochenende. Da gab es ja durchaus ja, Bedenken bei
Noch
mir.
immer?
Ja, noch immer. Also ich
Nice.
habe heute keinen Test gemacht,
Ja.
ehrlicherweise, aber dadurch, dass ich mich gut fühle, denke ich
Ja.
jetzt einfach mal, dass da alles gut ist. Jetzt machen wir mal keine Angst hier. Frankfurt gegen Tottenham ist, glaube ich, aus deutscher Sicht mit Sevilla und Dortmund das interessanteste Spiel. Siehst du
Boah.
einen Sieg für die SGE? Spielen zu Hause?
Spiel zu Hause. Boah,
Spielen
ja,
zu Hause.
dann könnte da schon die Magie vom Waldstadion bei internationalen Nächten auf jeden Fall da sein. Ne? Also, wenn ich überlege, was die da auch in der Euroleague schon für Nächte hatten. Ich glaube nicht, dass Frankfurt verlieren wird. Das ist meine Prediction.
Die finde ich ganz schön lame.
Ja, ich sag,
Eintracht
Frankfurt
gewinnt
gewinnt, komm.
Eintracht gewinnt 3-1, sage ich sogar. Klatsche
Okay.
Tottenham.
Na gut. Das wäre natürlich
Porto
echt
gegen
big, ne? Das
Leverkusen,
wäre richtig
ja.
big. Dann hätten die schon 6 Punkte, Frankfurt.
Ja, Frankfurt sehe ich, also wie du sagst, diese internationalen Nächte, die sind einfach zu brutal bei Frankfurt irgendwie. Da reißen sie komplett ab. Das war bei Schalke eine Zeit lang genauso. Da waren die in der Liga nicht so gut unterwegs, aber entweder Pokal oder halt UEFA Cup slash
2011.
Euroleague, genau, oder Euroleague 2016 war ja auch sehr, sehr gut
Ja.
eigentlich. Da haben wir immer gut performt und das sehe ich bei Eintracht halt auch. Leverkusen spielt auswärts in Porto. Interessante Partie. Ich glaube, Porto gewinnt das 2-0.
Ja, Port hat noch keinen Punkt geholt in der Champions League, habe ich schon gesehen. Ich glaube, dass Leverkusen gar keinen Bock auf dieses Spiel hat. Ich glaube, die wollen einfach in der Liga jetzt endlich mal punkten. Ich glaube, dass. Ah, ich sag unentschieden. Ich sag unentschieden.
Leipzig spielt zu Hause gegen Celtic Glasgow. Was sagen wir dazu?
2-0 für Leipzig.
Sehe ich auch so. Also Celtic, geiler Verein, geile Fans, geiles Stadion, aber weiß ich nicht.
Die
Das
werden auf
ist
jeden
für
Fall
mich
ordentlich
ein.
einmarschieren dort in Leipzig, das glaube ich.
Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ja, Leipzig denke ich auch, dass die das gewinnen werden mit, weiß ich nicht, 2-0 oder so. Mit das interessanteste Spiel, habe es gerade schon gesagt, ist, denke ich, Sevilla gegen Dortmund. Dortmund muss auswärts nach Andalusien reisen. Geile Auswärtsfahrt übrigens, also da beneide ich Dortmund darunter. Würde ich, wenn Schalke da spielen würde, würde ich sehr, sehr gerne hin. Sehr, sehr schöne Stadt, sehr, sehr schöne Region. Und ein sehr, sehr cooler Gegner auch irgendwo. Sevilla, finde ich einer der sympathischeren Clubs in Spanien, neben dem glorreichen FC Valencia. Was sagst du, Benno? Kann Dortmund auswärts in Sevilla gewinnen?
Ja, aber Sevilla spielt ja richtig eine richtige Kacksaison, ne? Ich glaube, die sind
In der
17.
Liga
oder
ja.
so. Ja. Haben es am Wochenende auch
Und auch in der Champions League.
haben wir jetzt am Wochenende, glaube ich, bei Atletico verloren oder gegen Atletico verloren. Für die geht's halt, ich glaube, dass Dortmund das gewinnen wird, weil bei Sevilla ist wirklich so richtig der Wurm drin. Und da ist auch Lopetegui, glaube ich, auf der Kippe. Ich verfolge die Liga nicht so krass. Du bist da, glaube ich, mehr drin.
Ja, also man kann, also er ist definitiv, es gibt Diskussionen um ihn, ja, aber dadurch, dass er halt mit Sevilla vorher mit in der Euroleague so krass abgerissen hat, ja, ist er noch relativ fest im Sattel, würde ich eigentlich sagen.
Ich glaube, dass Dortmund das gewinnen wird.
Ich weiß nicht, Sevilla ist für mich, auch wenn sie in der Champions League bisher echt nicht gut unterwegs sind, und auch in der Liga nicht, ist für mich immer so ein, wie sagt man, Da gibt es einen Begriff für, der mir jetzt nicht einfällt. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Mannschaft, die mal überraschen kann und schwierig ist. Und Dortmund ist für mich gerade in einer Situation, wo sie noch nicht richtig wissen, wo sie stehen. Und für Sevilla ist das auch in gewisser Weise ein Do-or-Die-Game. Also wenn sie in der Champions League noch weiterkommen wollen, zumindest mal ins Achtelfinale, dann müssen sie das eigentlich, ja, zumindest mal punkten. Ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus 2:2.
Ja, glaube, da könnten die damit leben, Dortmund.
Ja, eigentlich schon. Also wenn du gegen Sevilla im Rückspiel auch mindestens mal einen Unentschieden holst und Kopenhagen schlägst, dann bist du eigentlich sicher weiter.
Na, stimmt.
Ja, Benno, gibt es sonst noch was, was du ansprechen willst? Wir sind jetzt eigentlich ziemlich bei genau einer Stunde.
Nö, ich bin mal gespannt, was in den nächsten Wochen so auf Schalke passiert. Wie, ob die Unruhe größer wird. Sollte man jetzt die nächsten ein, zwei Spiele auch nicht gewinnen. Dann bin ich auch mal gespannt, wie lange der Support, also der große Support der Fans noch da ist. Das war ja wirklich auch nach dem Spiel gut, von der Nordkurve aus. War ja auch vollkommen in Ordnung, weil die Mannschaft eben alles getan hat, was ging. Nur wäre halt ganz schön, wenn ein Trainer an der Seitenlinie steht, der dann auch ein vernünftiges Konzept an die Hand gibt, ne?
Das hätte ich auch noch angesprochen. Also das fand ich sehr, sehr positiv, dass es da kein Pfeifkonzert gab. Ich glaube zur, ja, ich glaube, es gab vereinzelt Pfiffe, aber jetzt wirklich
Ja.
nicht in der Menge, wo ich es erwartet hätte. Ich hätte gedacht, dass wenn wir das Spiel verlieren, dass es wirklich schon kracht. Ich glaube, es kracht auch irgendwo intern und außerhalb, aber jetzt direkt die Reaktion auf die Mannschaft war positiv und das freut mich auch, weil ich den Jungs wenig vorwerfen klingt immer blöd, ne, wenn du dann so ein Spiel aus der Hand gibst, aber ich finde, es war lange nicht mehr so offensichtlich, dass es nicht am Team, sondern am Coach liegt und das war auch in der Vergangenheit auf Schalke auch anders.
Ja.
Ja, damit verabschieden wir uns. Hoffen, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich werde jetzt ja was Leckeres essen. Ich habe nämlich richtig Hunger und gehe dann morgen in meine erste Arbeitswoche tatsächlich in meinen neuen Job in Düsseldorf. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, witzig, bei mir startet morgen das Studium.
Ja, da haben wir doch beide einen neuen Schritt im Leben. Ist
Jo.
interessant. Vielleicht ist ja bald auch ein neuer Schritt auf Schalke. Mal gucken. Benno,
Ja.
ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.